Es ist ja immer eine leichte Übung für uns Nachgeborene, jemandem, der schon fast ein Vierteljahrtausend unter der Erde ist, dann hinterher zu rufen, na, da wissen wir aber nicht, ob dein Denken für unsere Zeit heute noch taugt, denn was alles hast du seinerzeit nicht bedacht? So natürlich auch im Falle von Immanuel Kant, der unter ganz anderen Zeitumständen darüber nachgedacht hat, wie ein Weltbürgerrecht aussehen könnte. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast des digitalen Kant-Zentrums Nordrhein-Westfalen. Und heute ist Corinna Miet gekommen von der Ruhr-Uni Bochum, um über Kant und die Migrationsfrage zu sprechen. Willkommen, Frau Miet.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Weltbürgerrecht, das klingt ja erstmal sehr vornehm, als ob jeder auf jedem Platz auf diesem Planeten sein Fähnchen aufbauen kann und sagen kann, hier wohne ich jetzt, hier siedle ich jetzt. Aber ich glaube, so hat Kant das nicht gemeint.
Ja, nicht ganz so. Also er sagt schon, dass die Erdoberfläche eigentlich allen Menschen gehört, aber dann sagt er auch im dritten Definitivartikel von Zum ewigen Frieden, dass man halt, wenn man sich auf einem fremden Territorium aufhält, und das ist eben das Weltbürgerrecht, also dass Individuen gegenüber fremden Staaten haben, dass man dann nicht mit Feindseligkeit behandelt werden darf. Er führt es dann weiter aus und sagt, man kann abgewiesen werden tatsächlich.
Also gar nicht erst reinkommen, nicht über die Grenze dürfen.
Also abgewiesen heißt, man darf nicht über die Grenze oder man wird zurückgeschickt, wenn man schon da ist. Allerdings gibt es da einen Vorbehalt. Man darf nur abgewiesen werden, wenn das ohne den eigenen Untergang geschehen kann. Es gibt natürlich viele Diskussionen darüber, was das heißt, Untergang, wie wahrscheinlich das sein muss, was da alles drunter fällt. Aber es gibt dann einige, die wie Pauline Kleingeld zum Beispiel eben denken, dass Kant unser Asylrecht hier schon vorweggenommen hat. Also dass, wenn einem Gefahr an Leib und Leben droht im eigenen Land, man dann zum Beispiel nicht zurückgeschickt werden dürfte. Ja, das sagt er. Und die andere Frage ist natürlich, was es heißt, nicht mit Feindseligkeit behandelt zu werden.
Ja, aber erstmal noch einen Schritt zurück. Also wenn ich irgendwo hinkomme und dieses Weltbürgerrecht geltend mache, dann heißt das aber, ich darf nicht dauerhaft bleiben, sondern ich komme als Gast.
Erstmal als Gast, richtig. Also die Idee war, Handel zu treiben zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, warum man überhaupt eine Grenze überschreitet, weil man Güter zum Verkauf anbieten möchte. Und das hat es damals schon gegeben, also irgendwelche Waren. Man stellt sich vor, einen Sattel, den man irgendwie hergestellt hat, will man im anderen Land verkaufen oder Teppiche oder irgendwelche Waren. Also das wäre ein Grund, sich in einem fremden Land zu zeigen, weil man was verkaufen möchte. Und heute ist es natürlich mehr die Arbeitskraft, die Leute anbieten wollen. Und damals war aber die Idee, es sind Waren. Genau, hauptsächlich.
Ja. Und wann erlischt dieses Gastrecht, wenn man Kant jetzt folgt in dieser Schrift zum ewigen Frieden? Also man soll zwar nicht feindselig behandelt werden, man wird als Gast aufgenommen, aber wie lange darf man bleiben?
Das sagt er uns ja nicht so genau. Also er sagt nicht, man darf nur durchreisen. Er sagt auch nicht, man darf nur ein Jahr bleiben. Er sagt an anderer Stelle, dass man sich vom passiven zum aktiven Staatsbürger, Staatsbürgerin hocharbeiten können muss. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ob man das zum Beispiel ausweiten kann auf Neuankömmlinge. Also die erstmal ja keine Staatsbürgerschaft haben, kein Wahlrecht haben. Also in dem Sinne auch passive Bürgerinnen wären, ob die Möglichkeit haben, wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Art von Arbeit ausüben, dann die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und das ist dann interessant, weil in der philosophischen Debatte über Migration sich eigentlich alle einig sind, also auch diejenigen, die jetzt nicht für offene, sondern für geschlossene Grenzen argumentieren, dass Gastarbeiterinnen, wenn sie tatsächlich eine Weile im Land sind, wichtige Tätigkeiten ausführen, Steuern bezahlt haben, beigetragen haben zu dem System der fairen Kooperation, dann natürlich auch eine Möglichkeit bekommen sollten, zu bleiben, wenn sie das wollen.
Ja. Aber jetzt das, was Ihnen so am Herzen liegt, die Frage des nicht feindselig behandelt werden. Da müssen wir drauf schauen, denn die Frage, die Sie formuliert hatten, was heißt es eigentlich, feindselig behandelt zu werden?
Ja, also in ethischer Hinsicht, da unterscheidet Kant zwischen einem Menschenfreund, einem Egoisten und einem Menschenfeind. Und das Interessante, was er eigentlich über diesen Menschenfeind sagt, ist, dass es dem nur gut geht, wenn es anderen schlecht geht.
Mhm.
Also er wünscht anderen Übels, ist schadenfroh und möchte, dass andere ihre Ziele nicht erreichen, selbst wenn ihm das gar nichts bringt. Also dass die scheitern, selbst wenn er davon gar keinen Vorteil hat. Und das unterscheidet also einen feindseligen, sogenannten Menschenfeind von einer egoistischen Person. Eine egoistische Person möchte vor allem, dass ihr selbst gut geht und dass sie von Interaktionen zum Beispiel einfach einen Nutzen, einen Benefit, einen Vorteil hat. Und Menschenfreund ist jemand, dem es gut geht, wenn es anderen gut geht.
Gut, das heißt, nur eine dieser drei Phänotypen passt dann wirklich in diese Kategorie der Feindseligkeit.
Richtig, und zwar ist explizit jemand, der sich freut, wenn andere scheitern, auch wenn er selber gar nichts davon hat. Also außer dieser Freude an sich, dass andere scheitern.
Da werden wir uns jetzt ganz schnell einig, dass das verwerflich ist. Interessant finde ich, dass hier schon der Begriff, der heute sehr, sehr gängig geworden ist, dass wir von Menschenfeindlichkeit sprechen oder korrekter von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ist ja wie ein stehender Begriff geworden, dass das bei ihm schon auftaucht.
Ja, ich finde das auch sehr interessant, auch diese Unterscheidung, also zwischen Menschenfreund, Menschenfeind und einem Egoisten, der wirklich nur auf sich selber schaut, weil man ja eigentlich denkt, dass Kant nur zwei Kategorien kennt, also das Handeln aus Pflicht nach dem moralischen Gesetz und das Handeln aus Selbstliebe.
Mhm.
Aber in diesem Bereich der Selbstliebe gibt's halt doch einige Nuancen. Also eben der Menschenfreund, der auch anderen gerne hilft, der tut's nicht aus Pflicht, sondern aus Neigung. Das ist eine andere Diskussion. Insofern hat die Handlung keinen echten moralischen Wert, wie Kant sagt. Aber
weil es ihm selber gefällt, ja.
Richtig, aber es ist trotzdem uneigennützig, mhm, weil sein Ziel ja ist und seine Freude ja ist, dass es anderen besser geht. Und dann gibt's die eigennützige Person, die halt vor allem auf sich selbst schaut. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie andere übervorteilt, wenn ihr das was bringt. Also eigennütziger Mensch kann mit der Moral in Konflikt geraten, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass ein eigennütziger Mensch ganz moralkonform handelt, wenn es gleichzeitig eben auch für ihn von Nutzen ist.
Und was heißt das jetzt bezogen auf die Migrationsfrage? Was können wir dann mit diesen drei Typen anfangen?
Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was ich neulich in der New York Times gelesen habe.
Ja.
Und zwar gibt es eine Gemeinde, in der 80% der Bürgerinnen Trump gewählt haben. Und jetzt tatsächlich eine Frau, die aus Hongkong kam und eben keine Staatsbürgerschaft hatte und lange im Waffelladen gearbeitet hat, jetzt eben festgenommen worden ist. Und jetzt sagen eben viele, also das war dort auch in der lokalen Zeitung, Carol soll bleiben. Die haben wir ja nicht gemeint. Wir meinten ja, Verbrecher sollen irgendwie ausgewiesen werden, aber doch nicht unsere Carol, die hier in der Kirche ist, in der Gemeinschaft ist.
Von der Kinder wir profitiert
hat,
haben.
Von der wir profitiert haben, mit der wir interagiert haben und so weiter. Also das haben wir nicht gemeint. Und dann gibt's aber andere, also das steht in dem Artikel, die unter eben der Auseinandersetzung über Carol und den Einsatz für Carol dann drunter gepostet haben, bye bye. Doch Carol ist gemeint, weil alle illegalen Einwandererinnen sind Verbrecher und es ist ganz gut, dass sie jetzt deportiert wird.
Mhm.
Und das würde ich als ein Beispiel tatsächlich für Feindseligkeit erachten, denn die Leute freuen sich, dass es ihr schlechter geht, dass sie deportiert wird, obwohl sie ja, bei allem, was man weiß, tatsächlich dieser Gemeinde, was die anderen ja auch sagen, nur Gutes gebracht hat, sich beteiligt hat, Steuern gezahlt hat, ein Mitglied gewesen ist. Ja.
Hm. Und angenommen, also ich setze mal einen anderen Beispielsfall dagegen zu Ihrer Geschichte aus der New York Times. Angenommen, denn mir geht's darum, ob Feindseligkeit eigentlich immer falsch ist und nie erlaubt. Jemand kommt, macht sein Weltbürgerrecht geltend und dann stellt sich heraus, ja, er ist vom IS. Das heißt, er hat ein Interesse daran, der Gesellschaft, in die er einwandert, zu schaden. Was dann?
Sehr gut, dass Sie das anbringen, denn also diese Stelle, die ich gerade schon erwähnt habe, aus dem dritten Definitivartikel von Zum ewigen Frieden, sagt Kant, also wenn man in ein fremdes Territorium kommt, hat man das Recht, nicht mit Feindseligkeit behandelt zu werden, sofern man sich friedlich verhält.
Mhm.
Und das finde ich sehr wichtig, denn was Kant damit nicht möchte, ist so eine Invasion. Also das ist oft auch im Zusammenhang mit Kants Antikolonialismus diskutiert worden. Also das kann er jetzt eben nicht legitimieren möchte, dass Leute einfach in ein anderes Land kommen und das einfach übernehmen. Oder sich da Grund und Boden aneignen, ohne sich zuvor mit denen, die da schon leben, auseinanderzusetzen.
Das fällt nicht unter das Weltbürgerrecht.
Ja, also wer nicht in Frieden kommt, der darf auch mit Feindseligkeit behandelt werden.
Und Feindseligkeit hieße dann, also da geht es ja dann auch um die Wahl der Mittel.
Feindseligkeit hieße dann, also, und wir haben ja gerade gesehen, in ethischer Hinsicht lehnt Kant Feindseligkeit ab,
ja,
weil die auch eine ganz üble Intention ja hat. Also mir geht's nur gut, wenn es anderen schlecht geht. Und ich möchte, dass sie scheitern, auch wenn es mir gar nichts nutzt. Jetzt hat aber eine andere Verwendung des Begriffes Feindseligkeiten, Hostilitäten, und zwar in einem politischen Sinn, einfach als Terminus technicus, wenn zwei Länder sich in einem Krieg befinden. Also das eine Land marschiert ins andere Land ein, um das Land zu übernehmen, dann dürfen die anderen sich natürlich verteidigen. Und insofern ist dann Feindseligkeit angemessen. Und das ist natürlich jetzt eine gewisse Spannung zwischen diesem politischen Terminus technicus, also wenn hier Leute in ein Land einmarschieren, dürfen sich die Bewohnerinnen verteidigen, kommen nicht in Frieden, und der ethischen Verwendung, in der Feindseligkeit immer als etwas Schlechtes erscheint.
Ja, für den einzelnen Menschen.
Richtig, genau. Und ich denke, dass es aber so gemeint ist, dass man natürlich als Soldat, Soldatin auch sein Land verteidigen kann, ohne jetzt in ethischer Hinsicht so feindselig zu sein, dass man wirklich anderen nur das Schlechteste wünscht und sie gar nicht mehr als Personen, sondern nur noch als bloße Feinde behandelt.
Ja.
Und deswegen haben wir ja auch bestimmte Regeln im Krieg. Also es kann einen gerechten Kriegsgrund geben. Leute sind in das Land einmarschiert und man verteidigt sich jetzt. Das ist ein gerechter Grund. Aber der gerechte Grund rechtfertigt nicht alle Mittel. Also zum Beispiel darf man gegnerische Soldaten nicht einfach erschießen oder foltern. Und das würde auch dann bedeuten, sie jeglicher Rechte und jegliches Personenstatus irgendwie zu berauben und sie als nicht Feinde, sondern bloße Feinde nur noch zu behandeln.
Und das ist verwerflich.
Das ist verwerflich.
Aber nochmal zurück zu der Migrationsfrage. Also das, da müssen wir aufpassen, das auseinanderzuhalten. Also wenn viele Menschen in ein Land wollen, das ist das, was wir gerade auch als unsere Situation beschreiben können, dann ist das etwas anderes als eine kriegerische Auseinandersetzung und eine Invasion. Und die politische Frage, und da wäre ich gespannt, was Sie sagen, wie man da Kant heute verstehen kann, eine politische Antwort von manchen Staaten ist ja, dass sie ungemütlich, ich sag's mal im salopp, ungemütliche Zustände herbeischaffen, dass sie das Leben von Migranten erschweren, wo es nur geht, dass sie Mauern errichten, dass sie viele Arbeitsverbote, was auch immer einem da einfallen kann politisch, dass man also vielleicht dann von feindseligen Zuständen sprechen könnte, Fragezeichen? Oder passt das nicht in die Kategorie?
Ja, also in England gibt es ja tatsächlich eine Politik der Feindseligkeit gegenüber Migrantinnen.
Und die sich selber auch manchmal so nennt.
Die sich auch so nennt, genau. Das heißt Hostile Environment. Also es soll eine feindselige Atmosphäre geschaffen werden. Also es ist tatsächlich denjenigen, die aber tatsächlich nicht legal im Land sind, erschwert, Fuß zu fassen. Also so, dass sie kein Konto eröffnen können, dass sie keine Arbeit finden können und so weiter. Also, dass sie wirklich ein Gesicht zeigen, das abschreckend ist und den Leuten tatsächlich signalisieren will, ihr seid hier nicht willkommen.
Ja.
Und das würde ich jetzt, also wenn wir nach einer kantischen Einschätzung davon fragen, tatsächlich als feindselig in einem ethisch schlechten Sinne bezeichnen, denn diese Leute wollen ja ihre Arbeitskraft anbieten in den allermeisten Fällen. Und wenn sie dazu legal keine Möglichkeit haben, sondern gleich schon kriminalisiert werden, dann ist es natürlich nicht im Sinne dieses kantischen, kosmopolitischen Rechts, wo man doch, wenn man in Frieden kommt und etwas anzubieten hat, also damals hauptsächlich Waren, nun hauptsächlich Arbeitskraft, erstmal nicht mit Feindseligkeit behandelt werden sollte. Und das Interessante ist, dass ja tatsächlich manche Politikerinnen auch Migration so framen, nämlich als Invasion, als Invasion, was natürlich dann auch Gefühle triggert. Also wir werden hier überrannt, das ist gefährlich für uns, wir müssen uns jetzt wehren und verteidigen. Und Feindseligkeit im Sinne dessen, was wir vorher besprachen, ist jetzt die angemessene Antwort. Und das hängt natürlich viel davon ab, wie man jetzt Migration generell einschätzt, ob es jetzt eine Bedrohung oder eine Chance ist. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, dass in europäischen Ländern, also zum Beispiel im Vereinigten Königreich, jetzt im NHS, im National Health Service, da sind zum Beispiel ganz viele Krankenschwestern und Ärzte. In London sind es 30%, die nicht im Land geboren sind. Und andere europäische Länder haben sogar noch höhere Zahlen. Die Schweiz hat sehr hohe Zahlen, Israel hat sehr hohe Zahlen, Deutschland hat auch hohe Zahlen, also gerade in diesem Gesundheitssektor, Altenpflege. Und dann auch in der Landwirtschaft, übrigens auch in den USA so, also es sehr migrationsabhängig ist, weil in dem Land selber keiner diese Tätigkeiten ausführen möchte.
Ja, aber Sie machen ja jetzt, wenn wir noch mal an die drei verschiedenen Menschentypen denken, Sie machen ja jetzt den egoistischen Charakter geltend. Ja, also da kommen Menschen und wenn sie ihre Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, dann kann das Land einen Nutzen davon haben. Und das wäre dann auch legitim, dass man egoistische Gründe anführt.
Ganz genau, weil Egoismus, das ist mir wichtig, ist natürlich viel besser als Feindseligkeit. Feindseligkeit heißt ja, man wünscht anderen Übles, selbst wenn es einem nichts bringt oder sogar noch Nachteile bringt. Und das ist wirklich böse. Während diejenigen, die egoistisch sind, natürlich da, wo sie was davon haben, nicht feindselig sind, weil ihnen das ja nichts nützt.
Aber heißt das dann konsequent zu Ende gedacht, menschenfreundlich muss ich nicht automatisch sein?
Nee, das heißt konsequent zu Ende gedacht, dass natürlich die moralische Haltung menschenfreundlich wäre. Das wäre die moralische Haltung. Also, dass man auch Leuten hilft, wenn man nichts davon hat. Das wäre moralisch. Aber egoistisch wäre immer noch besser als feindselig, was immer explizit unmoralisch ist.
Corinna Miet, besten Dank.
Ich danke.